Deutschlandfunk, Kultur heute.
Und dazu begrüßt sie Antje Allroggen. Das Tier, es lebt nur in der Gegenwart, mit bescheidenem Glück und ist damit unhistorisch. Der Mensch, im Gegensatz dazu, besitzt die Fähigkeit, glücklicher zu sein als das Tier. Und das war die gute Nachricht. Und sich zu erinnern. Und damit fangen für Friedrich Nietzsche die Probleme an. Denn durch das Erinnerungsvermögen entsteht zwar eine eigene Kultur. Individuelle Erinnerungen, auch kollektive, können aber einen einzelnen Menschen, auch eine ganze Kultur, erheblich belasten. Wir gehen heute noch einmal stark an diese Belastungsgrenze heran, aber immerhin behält Nietzsche das letzte Wort heute. Warten Sie es ab. Zunächst aber beginnen wir mit dem Rückblick auf das Literaturjahr 2019. Ein produktives Jahr, in dem es nicht immer nur um Literatur ging, sondern auch um Personen und Skandale. Gemeint ist hier natürlich die Kontroverse um Peter Handke, der trotz aller kritischen Stimmen, die sein Werk seit Jahrzehnten begleiten, mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet worden ist, gemeinsam mit der polnischen Schriftstellerin Olga Tokarczuk, die die Auszeichnung für das Jahr 2018 bekommen hat. Und weil diese Kontroverse die Literaturkritik 2019 immer wieder beschäftigt hat und an kein zufriedenstellendes Ende gekommen ist, beginnen wir unseren Rückblick mit der Literaturkritikerin Maike Albarth. Auch mit diesem Thema. Ging es bei der Handke-Diskussion überhaupt um Literatur? Spielte die bei aller Kritik eine tragende Rolle?
Nein, es ging gar nicht mehr um Literatur und man kann diese ganze Diskussion fast als ein Lehrstück darüber nehmen, wie sich unsere Medienlandschaft auch immer stärker skandalisiert. Ich war darüber sehr unglücklich, denn es wäre ja auch eine Gelegenheit gewesen, über Poetik an sich zu diskutieren, auch über diese Art und Weise, die Peter Handke in seinen Romanen, in seinem riesigen Werk besitzt, zum Beispiel die Natur aufzuladen. Also man hätte solche Fragestellungen durchaus formulieren können und nachdenken können über dieses sehr dialektische Verhältnis von Individuum und Welt. Und das war aber nicht der Fall. Die Folge war auch, dass Olga Tokarczuk sehr in den Hintergrund getreten ist, was nicht an Peter Handke lag, sondern einfach an dem Verlauf der Diskussion und dass man es versäumt hat, über Inhalte zu reden und auch viel zu wenig über Texte an sich gesprochen hat.
So, mehr Raum geben wir der Debatte hier jetzt auch nicht mehr, oder?
Nein, darüber bin ich sehr glücklich. Sprechen wir über die Bücher, die bleiben werden in diesem Jahr.
Gut, das machen wir jetzt. 2019, da gab es in der deutschen Gegenwartsliteratur ja eine ganze Reihe energiegeladener Romane, häufig verbunden mit einer scharfen Gegenwartsanalyse unserer Zeit, häufig auch in Berlin spielend, entweder aus einer Art Vogelperspektive betrachtet oder auch aus den eigenen vier Wänden heraus. War das ein Jahr der starken Frauen? Viele dieser Romane kamen ja von Frauen. War deren Blick 2019 besonders bohrend?
Ja, mir scheint es ein großer Moment dieses weiblichen Erzählens gewesen zu sein. Ich denke da an Theresia Mora, die mit einem grandiosen Schlussstein ihre Trilogie über Darius Kopp beendet hat und ja auch dann von Catania, von Sizilien bis nach Berlin kommt und im Grunde genommen auch den Zuspitzungen des Neokapitalismus auf die Spur kommt und das auf sehr witzige Weise tut. Es gab aber auch einen großen Roman wieder von Sibylle Levitscharow. Es gab die ewig unterschätzte Barbara Honigmann, was mir sehr leid tut, denn sie hat ein ganzes Panorama mittlerweile vorgelegt, dieser Berliner Familie, ihrer jüdischen Herkunft, dessen, was es heißt, jüdisch zu sein, der DDR, also auch das ein großer Rückblick. Und sie hätte ich mir auch sehr gut vorstellen können als Büchner-Preisträgerin. Sie ist 70 Jahre alt geworden in diesem Jahr, aber sie wurde dabei übergangen. Dann gab es aber auch Neuentdeckungen für mich, zum Beispiel Kena Kusanet, ein Debüt. Sie ist auf der Liste in Leipzig gelandet, auf der Auswahlliste. Und in ihrem Roman ging es um die Ausgrabung von Babylon. Und da geht es eben um Archäologie. Das ist auch unter diesem Gesichtspunkt der ganzen neokolonialen Diskussion sehr interessant gewesen. Oder dann die große Brigitte Kronauer, die im vergangenen Sommer gestorben ist. Es gab aber auch einen Roman von Marlene Strerowitz, der auch auf die Shortlist gehört hätte in Frankfurt, die mir ohnehin nicht richtig gut gefallen hat. Gefehlt hat da auch Nora Bossong, die einen politischen Roman vorgelegt hat. Auch das passt zu dem, was Sie andeuteten, dass es eben ein umkämpftes Terrain gibt, dass man tatsächlich auch darüber nachdenkt, wie der Mensch mit großen Verwerfungen umgeht. Das sind einmal im Kleinen diese Fragen in Berlin, das Wohnen, die Frage, was wir überhaupt für ein Gemeinwohl wollen. Also sehr viel verschiedene Annäherungsweisen auch an die Welt, die hier vorgelegt wurden, gerade von diesen Autorinnen.
Sie haben es gerade so ein bisschen angedeutet, hätten Sie sich gewünscht, dass eine dieser Frauen, ich glaube, Sie meinen, denken da an Barbara Honigmann, den Büchnerpreis auch gut hätte bekommen können?
Ja, da gibt es natürlich einige Kandidaten. Also man hätte auch denken können an Uwe Timm, der ja auch ein großes Werk hat. Aber gerade Barbara Honigmann hätte ich sehr schön gefunden, weil sie eben auch seit vielen Jahren an dieser Art von leicht unterschätzter Poetik vielleicht arbeitet. Aber ich fand noch einen herausragenden Roman, der jetzt nicht für den Büchnerpreis als Kandidat, aber für die Auszeichnung in Frankfurt, David Wagners Der vergessliche Riese. Das ist ja auch von der Form sehr interessant und weist auch in so eine Richtung, die wir immer stärker bemerken können. Dazu gehört auch Sascha Stanišić, der den Preis dann ja bekommen hat. Das ist nämlich diese Form des Hybrids, also dass man sich gar nicht mehr nur beschränkt auf die Fiktion, sondern erzählerisch die eigene Biografie in den Blick nimmt, Autofiktion, dass dokumentarische Elemente einfließen. Und das hat mir bei ihm sehr, sehr gut gefallen. Das ist ein sehr anrührendes Buch über die Demenzerkrankung des Vaters und es ist gleichzeitig ein Buch über die alte Bundesrepublik. Also das ist der Westen, der da so richtig zu sich kommt. Das fand ich sehr beeindruckend.
Und wo wir jetzt gerade schon bei Stanišić gelandet sind, da kann man ja auch noch resümieren, es gab eine Reihe multiliterarischer Romane, in denen mehrere Sprachen gesprochen wurden. Vermutlich mehr als ein Trend, oder? Weil es ja auch die Sozialisation vieler Autorinnen und Autoren widerspiegelt.
Das ist längst ein ganz integraler Bestandteil unserer Literatur, zum Glück. Also man kann ja da als einen der allerersten Repräsentanten sicherlich Saymoglu nennen, der auf der Liste in Leipzig war. Aber es gibt da inzwischen eine ganze Reihe. Theresia Mora gehört natürlich auch dazu. Und die Verankerung in mehreren Sprachen, auch zwischen den Sprachen zu leben. Und in diesem Jahr waren es dann außer Theresia Mora Jaroslav Rudisch und Matthias Navrat, die auch auf der Liste in Leipzig waren. Und das empfinde ich als so einen zentralen Bestandteil unserer Literatur inzwischen, weil es eben auch so eine Aufsplitterung dieser Perspektiven bedeutet und eine Bereicherung, die auch dann ja wieder deren literarische Tradition mit hineinholt. Also Rudisch ist Tscheche und er hat jetzt seinen ersten Roman auf Deutsch verfasst. Und das ist schon sehr, sehr eindrucksvoll.
Und neben Romanen, die, wir haben das gerade schon gestreift, in Berlin spielen, spielt sich einiges nach wie vor auf dem Land ab. Als Gegenmodell natürlich zum Stadtleben. Das hält auch weiter an.
Ja, das ist so die Tendenz zum Dorfroman. Und ich glaube, da werden auch Fragen formuliert, die den Blick auf das Gemeinwesen oder auch auf das Dorf als sozialen Raum zum Gegenstand haben. Das hat schon vor ein paar Jahren sehr markant eingesetzt, weil es gibt so eine regelrechte Renaissance. Auch, glaube ich, aus dem Druck heraus, der in der Stadt zu herrschen beginnt und diesen sozialen Fragen heraus. Und da, finde ich, ist das Buch des Jahres gewesen, das von Jan Brandt, der ja eine Wohnung in der Stadt, ein Haus auf dem Land, auch da die ganzen sozialen Hintergründe sehr genau in den Blick nimmt und die Absurditäten, die das auch entwickelt. Und das hat mir sehr gefallen. Also da auch so eine politische Richtung, die sich zeigt. Es gab auch ein interessantes Debüt von einer Österreicherin, Raffaela Edelbauer, Das flüssige Land. Da ist das dann alles ins Surreale geschwappt. Also auch da haben wir ein ganz breites Panorama an Erzählweisen und Stillagen.
Die Beispiele zeigen ja auch, die Sie gerade genannt haben, dass Literatur gerade eine wichtige Funktion einnimmt, um Probleme im politischen Ausnahmezustand zu zeigen und auch anzugehen. Gab es denn auch Bücher, die dieses neue Engagement lediglich als Folie genommen haben für eine eher mittelprächtige Geschichte?
Ja, das ist natürlich immer der Fall. Also, dass sich da vielleicht auch jüngere Autoren so ein bisschen ausprobieren. Bei Jan Brandt hat es mir sehr eingeleuchtet. Der hat ja auch noch ganz andere Romane geschrieben. Es gab die Preisträgerin in Leipzig, Anke Stelling. Die wurde sehr gelobt. Das hat mich sehr gefreut für den kleinen Verbrecherverlag. Also auch da Gentrifizierung, die sozialen Fragen in der Stadt, die Frage nach der Klassenzugehörigkeit. Was heißt es zu erben? Was heißt es, abgepolstert zu sein? Was für Folgen hat das dann auf die eigenen Beziehungen? Bei Anke Stelling fand ich die Sprache eine Spur zu schlicht. Da hat es mir so ein bisschen gefehlt, auch an Vehemenz und an Energie. Das, was die Frauen, die Autorinnen, von denen ich eingangs sprach, so sehr haben. Also da fand ich zum Beispiel ein Gegenmodell, Katharina Poladian, die wurde sehr kontrovers diskutiert, auch zum Teil fand ich über Gebühr verrissen. Und deren Buch Hier sind Löwen ist aber nach meinem Eindruck, auch sie hat einen doppelkulturellen, mehrkulturellen Hintergrund, eine sehr sensible Bestandsaufnahme auch einer Mutter-Tochter-Beziehung. Und er führt nach Armenien und da geht es um Buchrestauration. Und das ist auch ein sehr, sehr zwingendes Buch, wenn man sich die Frage stellt, was heißt es denn eigentlich, zurückzukehren zu den kulturellen Sphären, aus der die eigene Familie kommt? Und womit will man dann selber umgehen? Und welches sind die eigenen Fantasien über die Herkunft?
Und wenn wir an dieser Stelle noch einmal zurückblicken auf das Jahr 2019, gibt es bei all dem, was Sie jetzt genannt haben, irgendetwas, das Sie literarisch vermisst haben?
Nein, weil ich finde, dass eben jemand wie Brigitte Kronauer eine Erzählweise besonders prägt und zum Beispiel dieses Ornamentale sehr hat, dieses Versponnene, das manchmal ins Surreal schwappende und dann auf der anderen Seite aber auch so eine Literatur wie der von Barbara Honigmann da vorhanden ist. Also man hat da, finde ich, doch inzwischen eine unglaublich große Vielfalt. Und wir haben ja immer noch die Möglichkeit, dann auch über den nationalen Tellerrand hinauszuschauen und ein bisschen auf das Internationale zu gucken. Und das tun die Schriftsteller selbst ja auch.
Maike Alpbart resümierte das Literaturjahr 2019. Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Wir nehmen den Blick über den nationalen Tellerrand jetzt zum Anlass, um nach New York zu schauen. Dort ist gerade eine Retrospektive von Via Selman zu sehen. 1938 in Riga geboren, kam sie 1948 mit ihren Eltern in die Vereinigten Staaten. Selmans nähert sich den Gegenständen und Oberflächen immer wieder auf unterschiedliche Weise. Dadurch entstehen Werke, die ihre ganz eigene Wirklichkeit abbilden. Und gerade weil sich ihre Kunst nicht kategorisieren lässt, ist sie auf im Kunstmarkt hoch begehrt. Unter dem Titel Via Selmans – To Fix the Image in Memory zeigt das Matt Breuer nun eine Retrospektive und Sascha Werner hat sie sich angesehen.
Elfsteine und ihre Zwillinge liegen in einer Vitrine. Die Originale stammen aus den Wüsten von Arizona und New Mexico. Die Nachbildungen sind aus Bronze und so naturgetreu bemalt, dass sie sich von den Originalen kaum unterscheiden lassen. Das Werk entstand zwischen 1977 und 1982 und gibt der Retrospektive von Via Selmans im New Yorker Matt Breuer den Titel. Zu Recht, denn To Fix the Image in Memory, das Bild im Gedächtnis festhalten, verweist auf einen zentralen Aspekt im Werk der 81-jährigen Künstlerin, auf das Verhältnis zwischen Dargestelltem und Darstellung. Kurator Jan Altuwer.
Representation as such is more, I think, for Selmans redescription, is what she would say.
Die Darstellung sei für Via Selmans eher eine Art der Wiederbeschreibung. So bezeichnet sie, was sie tut. Diese Wiederbeschreibungen begann sie Mitte der 1960er Jahre mit Gegenständen, die sich in ihrem Studio in Los Angeles befanden. Eine Wärmeplatte, ein Ventilator, eine Lampe. Sie malte Selmans im Maßstab 1:1 ab, weder verfremdet noch verzerrt, sondern ganz und gar realistisch. Dann ging sie von Gegenständen auf Flächen über. Eine Zeit lang arbeitete Selmans ausschließlich mit Graphit und zeichnete den Wüstenboden und die Wellen des Ozeans, die Mondoberfläche und den Sternenhimmel. Erneut mit geradezu fotografischer Genauigkeit. Tatsächlich dienen Via Selmans jeweils Fotografien als Vorlage. Sie nimmt ein Fetzchen festgehaltener Wirklichkeit und verwandelt es in eine andere. Statt eine Realität vorzutäuschen, schafft sie eine neue. Nur um die Illusion der Dreidimensionalität sogleich zu zerstören. Ein Blatt Papier ist kein Badeort. Genauso wenig wie sich ins All keine Raketen schießen lassen, wenn es aus weißen Stellen in einem Film aus Holzkohle besteht oder aus farbigen Punkten auf einer weißen Leinwand. Jan Oldwier.
Selmins liebt ihr Material, die Farbe, Holzkohle, Graphit, die Leinwand, das Papier. Für die Poesie und Romantik von Ozeanen oder dem Nachthimmel hat sie nicht viel übrig. Vielmehr unterzieht sie diese schwer zu erfassenden Räume streng ihrem Prozess der Übertragung.
Zu Via Selmins jüngsten Arbeiten gehören Kreidetafeln. Die findet sie auf Flohmärkten, manche noch mit dem Gekritzel des Kindes darauf, das sie einst benutzt hat. Ein befreundeter Bildhauer fertigt eine Doublette an, die Selmins dann sorgfältig bemalt. Wieder gleicht die Vorlage der Kopie bis ins letzte Detail. Auch Gegenstände in ihrer unmittelbaren Umgebung interessieren sie erneut. Aber diesmal in Nahaufnahme, nicht als einsame Objekte in der Mitte eines Bildes. Da zieht sich die feinporige Struktur einer Muschelschale über eine ganze Leinwand. Der gesprungene Rücken eines antiken Lederbandes bildet ein Bild im Bild. Während um sie herum die Pop-Art und der Minimalismus erblühten, die Farbfeldmalerei und die Konzeptkunst, blieb Via Selmins für sich. Sie befand und befindet sich zwar durchaus im Dialog mit Kollegen wie Chuck Close und Bryce Marden, vor allem in New York, wo sie seit 1981 lebt. Doch Kunstströmungen scheinen sie nicht zu berühren. Die Retrospektive im Met Breuer ist eine Hommage an diese Eigenwilligkeit und eine Feier von Selmins Oberflächen mit Tiefgang.
Sascha Werner über Via Selmins To Fix the Image in Memory, eine Ausstellung im Met Breuer, New York. Dass Bilder dazu beitragen, eine Erinnerung lebendig zu halten, das hat uns der Brand der Kathedrale von Notre-Dame in Paris in diesem Jahr drastisch vor Augen geführt. Kathedralen sind wichtige Erinnerungsorte und dienen der Selbstvergewisserung der nationalen Identität. Das gilt auch für die Kathedrale von Canterbury. Auch sie war einmal in Brand geraten, im Jahr 1174 war das. Der Wiederaufbau war damals nur durch eine französisch-englische architektonische Zusammenarbeit möglich. Die Geschichte der Kathedrale von Canterbury, sie ist eng verwoben mit dem Status der Stadt, als anglikanischer Bischofssitz, aber auch als Pilgerort für Katholiken. Schließlich war Canterbury einst Schauplatz des Martyriums des heiligen Thomas Becket, der gegen seinen König Heinrich II. Rebelliert hatte. Der Nachhall seiner Ermordung prägt auch 850 Jahre später noch das Bild der Stadt. Robert Rothiefer hat Canterbury einen Besuch abgestattet.
Im Getümmel der High Street von Canterbury findet sich die Statue eines mittelalterlich gekleideten Mannes mit Pilgerstab. Er soll Geoffrey Chaucer darstellen, der Ende des 14. Jahrhunderts mit seiner Satire Canterbury Tales das Pionierwerk der englischen Literatur verfasste. Dabei weiß man gar nicht, ob der Londoner Chaucer die Straßen von Canterbury je selbst betreten hat. Auch die in seinen Erzählungen beschriebenen Pilger kamen genau genommen erst nach Chaucers Tod an ihrem Ziel an, wie Sheila Sweetenborough, Historikerin an den Universitäten von Kent und Christchurch, erklärt.
It looks like one of the monks of Christchurch.
Es sieht so aus, als hätte einer der Mönche von Christchurch eine Fortsetzung der Canterbury Tales geschrieben. Im Prolog zur Tale of Berrin zeigt er die Ankunft der Pilger in Canterbury. Die Menschen des Spätmittelalters waren im Marketing genauso gewandt wie wir heute. Aus ihrer Sicht könnte man Chaucers Canterbury-Erzählungen als Gottesgeschenk betrachten.
Mit etwas makabrer Ironie könnte man umgekehrt den traumatischen Anlass der Reise der Pilger als Canterburys Geschenk an die Literatur, Theater und Filmgeschichte bezeichnen. Das Martyrium des Erzbischof Thomas Becket, 1170 in der Kathedrale ermordet von den Schergen des Königs, und seither Held vieler Parabeln des prinzipientreuen Widerstands gegen die staatliche Autorität.
Es gibt viele Biografien Becketts, die sehr bald nach seinem Martyrium produziert wurden, bis hinauf nach Island. Der internationale Becket-Kult reicht bis hin zum Stück Mord im Dom von T.S. Eliot. Diese Dinge berühren die Menschen über Jahrhunderte hinweg.
No traitor to the king. I am a priest, a Christian, saved by the blood of Christ.
Thomas Becket stellt sich den vier Rittern, die gekommen sind, um ihn mit ihren Schwertern zu erschlagen. Hier in der 1951 gedrehten Filmversion des 1935 von T.S. Eliot geschriebenen Theaterstücks Mord im Dom. In den Kriegsjahren dazwischen war die das Stadtpanorama dominierende Kathedrale Ziel deutscher Luftangriffe gewesen. In A Canterbury Tale, einem von Michael Powell und Emmerich Pressburger im Jahr vor Kriegsende gedrehten Meilenstein der britischen Filmgeschichte, geben die teils schwer zerbombte Stadt und ihre wie durch ein Wunder intakte Kirche einen symbolträchtigen Hintergrund ab. Es ist ein fürchterliches Durcheinander, sagt eine Passantin, aber man hat jetzt eine gute Aussicht auf die Kathedrale.
It is an awful mess, but you get a very good view of the cathedral now.
Dass heute noch täglich unter den gotischen Säulen der Kathedrale der Evensong gesungen wird, ist tatsächlich nicht einem Wunder, sondern jenen Feuerwehrleuten zu verdanken, die während der Angriffe todesmutig Brandbomben vom hölzernen Kirchendach bugsierten. Das Canterbury von heute ist mehr Tourismusziel als Pilgerstätte, nicht zuletzt dank seiner Nähe zu London, die andererseits seit jeher der Bedeutung der Stadt als eigenständigen Kulturschauplatz im Wege steht. Symptomatisch dafür ist Canterburys einziges Theater, das eher provinziell programmierte Marlowe Theatre. Schon sein Namensgeber, der in Canterbury aufgewachsene elisabethanische Dramatiker Christopher Marlowe, suchte einst seine Bühne lieber in London. Und doch verlieh Canterburys Anziehungskraft für Fremde, seien sie aus Frankreich geflohene Hugenotten oder die vielen Sprachschüler der Gegenwart, dem Städtchen immer schon einen kosmopolitischen Charakter. Im kommenden Jahr wird es besonders viel Grund zum Besuch geben, denn 2020 finden, so wie alle 50 Jahre seit dem Martyrium, spezielle Feierlichkeiten, diesmal zum 850. Todestag Thomas Becketts statt. Mit allerhand Konferenzen und mittelalterlichen Paraden, ja sogar echte Riesen sollen dabei die High Street hinunterziehen.
Robert Rothiefer aus Canterbury. Und wo wir jetzt schon so viel zurückgeschaut haben, den Blick immer retrospektiv nach hinten gewandt, ist es gegen Ende dieser Sendung Zeit für einige unzeitgemäße Betrachtungen. Denn 2019 war die Schlagzahl an Jahrestagen und Jubiläen so unglaublich hoch, und das wird 2020 nicht anders sein, dass wir uns vielleicht auch vergegenwärtigen sollten, ob wir damit die historischen Ereignisse oder auch Persönlichkeiten nicht zu sehr auf den Sockel der Erinnerung hieven. Arno Ozzesek gibt Friedrich Nietzsche in diesem Punkt jedenfalls recht. Wir erliegen immer mehr einem Gedenkkomplex.
Wohl wahr, Friedrich Nietzsche hat einiges zu Papier gebracht, was besser im gleichnamigen Korb gelandet wäre. Dort nichts verloren hat jedoch seine zweite unzeitgemäße Betrachtung vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben. Wir unterschlagen interessante Details, wenn wir den Inhalt auf 6 Worte kürzen. Aber das Ganze läuft schon erkennbar auf die Pointe hinaus. Zu viel ist einfach zu viel, mit Betonung auf zu. Nietzsche war nämlich kein Jubiläumsmuffel, er hat um Denkmale keinen Bogen gemacht, er hatte keine Erinnerungsphobie. Im Gegenteil, Vergangenheit war genau sein Ding. Nietzsche kannte die antiken Griechen so intim, als hätte er mit ihnen dionysische Partys gefeiert. Und du wirst auch nicht mit 24 Professor für alte Philologie, wenn dich nur die Zeitung von morgen interessiert. Trotzdem, meinte Nietzsche, soll man die Sache mit der Historie, sagen wir hier schlichter, mit dem Gedenken, nicht übertreiben. Sonst kann es passieren, dass, Achtung, jetzt ein berühmtes Zitat, das Lebendige zu Schaden kommt und zuletzt zugrunde geht, sei es nun ein Mensch oder ein Volk oder eine Kultur. Darum möge man, bitteschön, die Masse des Einströmenden kontrollieren. 2019 wäre für Nietzsche folglich die reinste Folter gewesen. Vielleicht haben Sie das alles schon wieder verdrängt, um Lücken frei zu pressen für die 2020er Jubiläen, für 500 Jahre Raphael, 250 Jahre Beethoven und Hegel, 100 Jahre Fritz Walter. Aber bleiben wir bei 2019. 70 Jahre BRD, 60 Mondlandung, 30 Mauerfall, 100 Jahre Bauhaus und Versailler Vertrag, 200 Jahre Clara Schumann plus Theodor Fontane plus Jack Offenbach, 500 Jahre Leonardo da Vinci, 80 Jahre Weltkrieg Nummer 2. Die Masse des Einströmenden ist 2019 ganz gewiss nicht kontrolliert worden. Gedenken ist aber auch eine vertrackte Sache. Der kleine Theodor F. hat sich nun mal kein Geburtsjahr ausgesucht, das dann, 200 Jahre später, jubiläumsärmer gewesen wäre als 2019. Und 2069, zu Fontanes 250. ist es, horribile dictu, schon jetzt voll. 100. Geburtstag Sarah Wagenknecht, 200. Mahatma Gandhi, 300. Alexander von Humboldt, 400. Todestag Rembrandt. Das ist die Krux. Ohne Zeitmaschine kann man keinem Jubiläum rückwirkend den Anlass streichen, keine terminlich unpassenden Zeugungen verhindern, keinen Krieg ein bisschen aufschieben. Also werden Jubiläen ohne unsere Gegenwehr immer und immer mehr. Bleibt nur, mit dem Gedenkkomplex umzugehen wie mit dem Klima. Wenn zu viele Jubiläen auf die Kultur wirken, wie zu viel CO2 aufs Klima, müssen halt Obergrenzen her. Einsparung, neue Technologien, das ganze Paket. Naturwissenschaftler erforschen Abscheidungstechnologien für CO2, um das Zeug unter die Erde zu bringen. Kulturwissenschaftler sollten Abscheidungstechnologien für Jubiläen erforschen. Warum reden wir über ein Tempolimit, aber nicht über ein Limit jubiläumsbegleitender Aktivitäten, die teils nach Tausenden zählen? Warum gibt es CO2-Zertifikate, aber keine Jubiläumszertifikate? Und wo bleiben überhaupt die regenerativen Jubiläen? Am meisten fehlt es wohl an einer Greta, die all den Jubiläumsjunkies ins Gesicht schreit: Wie könnt ihr es wagen? Trauriges Fazit: Die fettsüchtige Vergangenheit wird künftig noch mehr Zukunft verspeisen und während der Jubiläen sitzt sie zu Tisch.
Vom Heißhunger nach runden Zahlen und mehr Nachhaltigkeit fürs Gedenken. Arno Otzesek mit einem konkreten Auftrag an die Kulturwissenschaft. Und nach dem Streifen von Greta und Generationenkonflikt, die Kulturmeldung mit Anna Kohn, widmen sich jetzt dem Krach um das Kinderlied mit der Oma und dem Motorrad.
Das Lied ist Ihnen vielleicht ja heute auch schon begegnet, denn die Oma im Hühnerstall ist gerade einer der größten Aufreger der Nation. Beziehungsweise die WDR-Variante der rasenden Großmutter. Der Sender hatte eine Satire-Version des Liedes von einem Kinderchor einsingen lassen. Unter anderem hieß es darin: Meine Oma fährt mit dem SUV beim Arzt vor, meine Oma ist eine alte Umweltsau. Seit der WDR das Lied als Video bei Facebook veröffentlicht hat, regnet es Kritik in Form von Netzkommentaren, Hörermails und auch einem Tweet von Armin Laschet, NRW-Ministerpräsident. Die Redaktion habe Grenzen des Stils und des Respekts gegenüber Älteren überschritten. Der WDR löschte das Video und Intendant Tom Buro meldete sich in einer Sondersendung zur Oma auf dem Moped telefonisch zu Wort.
Das Video mit dem verunglückten Oma-Lied war ein Fehler. Und ich entschuldige mich ohne Wenn und Aber jetzt dafür. Und alle Hörerinnen und Hörer sollen auch wissen, von wo aus ich jetzt in die Sendung anrufe, nämlich vom Krankenhaus aus. Mein 92-jähriger Vater ist seit Heiligabend hier im Krankenhaus. Ich kann sagen, er ist keine Umweltsau. Er hat sein Leben lang hart gearbeitet und versucht, anständig zu leben. Ich habe mein ganzes Berufsleben dafür gekämpft, dass wir die Menschen nicht spalten, sondern das Miteinander stärken. Und ich verspreche allen Hörerinnen und Hörern, dass wir das im neuen Jahr auch noch mehr als Verpflichtung ansehen.
WDR-Intendant Buro zur Oma-Satire. Und für etwaige Ohrwürmer sind wir hier in der Redaktion von Kultur heute übrigens nicht verantwortlich. Es soll ein Institut für Fotografie geben. Das hat der Bundestag beschlossen und will dafür ja sogar etwas über 40 Millionen Euro ausgeben. In dem Beschluss wird auch der Standort Düsseldorf genannt, aber da kann sich die Stadt wohl doch noch nicht freuen. Denn Kulturstaatsministerin Monika Grütters pocht darauf, dass erst noch der Rat einer Expertenkommission abgewartet wird. Düsseldorf sei einer der Top-Orte für Fotografie, nicht zuletzt wegen der Tradition der Schule um Bernd und Hilla Becher, so Grütters. Dem Expertenteam solle aber, Zitat, ausdrücklich nicht vorgegriffen werden. Der schottische Schriftsteller und Künstler Alistair Gray ist tot. Er starb im Alter von 85 Jahren in Glasgow. Gray feierte seinen Durchbruch 1981 mit dem Debütroman Lanark. An dem Buch hatte er 30 Jahre lang gearbeitet. Seine Werke illustrierte er auch selbst. Schottlands Regierungschefin Nicola Sturgeon würdigte Gray als eines der intellektuell hellsten und kreativsten Lichter, die Schottland in modernen Zeiten gekannt habe.
Das war Kultur heute. Nach den Nachrichten empfehlen wir Ihnen die Informationen am Abend, unter anderem mit einem Blick auf die aktuelle Lage in Idlib und mit Neuigkeiten in der Debatte um Silvesterböller. Hier im Studio war Antje Allroggen. Danke fürs Zuhören.